NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe steht die Zukunft der Arbeit und ob der Roboter den Menschen ersetzen könnte. Wie die Ausbildung Jugendlicher zukunftsorientiert ausgerichtet werden muss, wie sich unsere Einstellung zur Arbeit ändern wird, sowie ein Interview mit Professor Frank Kirchner vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zu den Chancen der Robotik. Außerdem, die Universität Stanford in Kalifornien will ihre Geisteswissenschaften auch für Ingenieure und Informatiker interessant machen. Tierbeobachtung aus dem Weltall und im Durchblicker geht es schließlich um ein Helmsichtgerät für Hubschrauberpiloten. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Luzi ist ein Skelett, das in den 70er Jahren in Äthiopien ausgegraben wurde. Auf 3,2 Millionen Jahre wird ihr Alter geschätzt. Auch Luzi hat Tag ein, Tag aus gearbeitet. Für einige Arbeiten nutzte sie messerscharfe Steine, die sie vermutlich selbst herstellte. Ähnliches haben jetzt Forscher bei Kapuzineräffchen beobachtet. Sie produzieren die scharfen Steine nebenbei, während der Nahrungssuche. Die Entdeckung sorgt für Aufregung, denn bisher wurde dies nur menschlichen Verwandten zugetraut. Annegret Faber hat sich um Aufklärung bemüht.
Kapuzineraffen leben im Regenwald. Sie werden bis zu 1,5 Meter groß und haben einen auffallend langen Schwanz. Sie fressen alles: Früchte, Knospen, Spinnen, Eier, kleine Tiere und Nüsse. Um an deren weiche Frucht zu kommen, nutzen sie Steine. Der Archäologe Shannon McFerrin führt in seinem Büro vor, wie sie das tun. Unter seinem Schreibtisch am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie liegt ein Plastiksack voller Steine. Er holt ihn hervor, nimmt zwei Steine in die Hand und schlägt sie aufeinander.
Die Affen finden einen Stein, legen eine Nuss darauf und schlagen mit einem anderen Stein auf die Nuss. Der Stein darunter zerbricht. Es entstehen sogenannte Flakes, spitze, messerscharfe Stücke. Und das ist die Art Steine, wonach die Archäologen suchen.
Die scharfen Splitter, die der Archäologe abschlägt, sind maximal Handteller groß. Millionen Jahre alte Fundstücke sehen genauso aus wie die Splitter, die McFerrin abgeschlagen hat. Bei diesen Funden einzuordnen, ob sie zufällig entstanden sind oder vom Frühmenschen absichtlich geschaffen worden, bedarf genauer Untersuchungen und gezielter Kenntnisse, fügt der Wissenschaftler und Kollege Philipp Gunz hinzu.
Wir glauben, dass diese ganz primitiven Steinwerkzeuge von zum Beispiel Lucy und ihren Freunden produziert wurden. Und die haben also in der ostafrikanischen Savanne gelebt, noch sehr einfach. Ne? Also die kann man sich menschenaffenartig vorstellen. Die sind aufrecht gegangen und hatten schon etwas größere Gehirne, aber die waren, also würden die heute leben, würden wir die in den Zoo stecken vermutlich.
So wie Kapuzineräffchen heute im Zoo gehalten werden. Und diese Tiere zeigen Primatenforschern, wie sie scharfkantige Steine produzieren. Die Leipziger Primatologin Amy Kahlan.
It's well established that Capuchin monkeys, these monkeys use stone tools.
Es ist schon lange bekannt, dass Kapuzineräffchen Steine als Werkzeug nutzen. Sie öffnen damit Nüsse und nebenbei entstehen die scharfkantigen Steine.
Die Affen tun dies, um Früchte zu knacken und nebenbei versorgen sie sich mit wichtigen Mineralien, vermutet Amy Kahlan.
They're actually doing that as a byproduct of the behavior, because they're trying to get access to this whatever.
Es könnte sein, dass sie damit nicht nur an das weiche Innere der Nuss kommen, sondern auch an wertvolle Mineralien. Und ganz nebenbei sehen die Steine dann auch noch aus wie Schneidewerkzeuge von Menschen. Das zu beobachten ist weniger wegen der Äffchen wichtiger, vielmehr um die menschliche Entwicklung zu verstehen.
Artifacts that have been left behind by human ancestors. This is a study that is more interesting in that framework.
Die neue Studie zeigt, worauf Archäologen achten müssen. Der Fundort ist wichtig. Affen tragen die Steine nicht mit sich herum. Sie lassen sie einfach liegen. Frühmenschen hingegen nutzen sie gezielt und bewahren sie auf.
I would say one important difference is
einer der entscheidenden Unterschiede zwischen den zufälligen Steinwerkzeugen, die die Kapuzineräffchen produzieren, und den Werkzeugen, die unsere Vorfahren produziert haben, ist unter anderem das Rohmaterial. Das Steinmaterial, aus dem die gemacht sind, kommt oft von sehr weit her. Das heißt, die Vor- und Frühmenschen transportieren das über weite Strecken, also viele, viele Kilometer und vermutlich mit der Intention, die auch später zu benutzen. Bei den Kapuzineräffchen ist das so, dass die das vor Ort liegende Material benutzen und zufällig scharfe Steinsplitter erzeugen, die aber, und das muss man schon sagen, sehr ähnlich aussehen, aber eben nicht so genutzt werden. Sie lassen sie einfach liegen.
Die Menschheitsgeschichte umschreiben müssen wir nicht, glaubt Philipp Gunz, auch nicht Museen durchforsten und alte, scharfkantige Steine überprüfen. Höchstens ein paar neue Fundorte in Südamerika, wo Kapuzineräffchen leben, sollten neu eingeordnet werden.
Es geht vor allem darum, wie erkennt man jetzt die ersten Steinwerkzeuge? Wie erkennt man jetzt quasi in einem Haufen Steine, wie erkennt man, dass das jemand bearbeitet hat? Dass man schaut, okay, hat da jemand quasi mehrfach draufgeschlagen. Und so passiert es auch bei den Kapuzineräffchen, aber eben, die machen das mit einer anderen Intention.
Sie wollen an Nahrung kommen. Für sie ist das lebenswichtig, für den Menschen eine Beobachtung, die ihm einen Moment seiner Vergangenheit zeigt.
Annegret Faber zu den besonderen Fähigkeiten der Kapuzineräffchen. Willkommen zum Schwerpunkt dieser Sendung. Wie sieht die Arbeit der Zukunft in Deutschland aus? Wie kann die Ausbildung der digitalen Welt angepasst werden? Und wie entwickelt sich die Wertschätzung am Arbeitsplatz? Und warum sind Erkenntnisse aus der Marsforschung für die Robotik der Arbeitswelt so wichtig? Darüber mehr in den nächsten 15 Minuten. Arbeitslosigkeit sinkt auf 25-Jahrestief, so die aktuelle Meldung der Bundesagentur für Arbeit. Eine niedrigere Zahl von Arbeitslosen gab es zuletzt im Juni 1991. Wenn man Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 1-Euro-Jobs oder Menschen in beruflicher Weiterbildung herausrechnet, ist das sicherlich ein positives Signal. Trotzdem gibt es immer noch viele Jugendliche, die gar keinen Ausbildungsplatz bekommen oder nur Aussicht auf einen Job haben, der nichts mit den Anforderungen an einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz gemein hat. Auch ist die Quote der Abbrecher mit fast 30% sehr hoch. Wie kann Jugendlichen der Weg in die digitale Arbeitswelt leichter gemacht werden? Der Beitrag von Michael Kurt befasst sich insbesondere mit denjenigen, die die digitale Glitzerwelt bisher nur über Smartphone und Animationsfilme kennen.
Zu Beginn eine Zahl, die Hoffnung macht. Im letzten Jahr wurden 522.000 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen und wenn man Angebot und Nachfrage vergleicht, müsste eigentlich beinahe jeder einen Ausbildungsplatz finden. Die Betonung liegt auf müsste, denn viele Jugendliche verlängern ihre Schulzeit oder nehmen an Förderprogrammen teil, da sie auf dem regulären Ausbildungsmarkt nicht vermittelt werden können. Gerd Christe vom Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe sieht insbesondere diejenigen gefährdet, deren Schulabschluss oder Zensuren unter dem Schnitt liegen.
Die Schule wirkt wie eine große Sortiermaschine. Und diese hohe Selektivität unseres Bildungssystems beim Zugang auch zur Ausbildung ist nach wie vor im negativen Sinne einmalig in Europa.
Für Christe wird jedoch die eigentliche Ausbildungsreife meist nicht vor, sondern erst während der Ausbildung erreicht. Arbeitgeber sind dahingegen eher skeptisch und sortieren oft Jugendliche mit schlechten Zeugnissen aus. In Hamburg versucht man solchen Jugendlichen, die Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz haben, zu helfen. In Jugendberufsagenturen, die es in jedem Hamburger Bezirk gibt. So auch in Hamburg-Mitte, wo farbenfrohes Graffiti im Eingangsbereich die Schwellenangst nehmen soll. Susanne Peller ist hier Teamleiterin und stößt in Gesprächen oft nicht nur auf berufliche, sondern auch auf ganz andere Probleme.
Wenn dann so erzählt wird, ja, eigentlich weiß ich gar nicht mit der Adresse, mit meiner Post, also ich schlafe heute bei dem einen Kumpel, morgen bei dem anderen, dann gibt es natürlich auch Suchtproblematiken, Schulden. Manche Ideen müssen erst kommen. Also dass ein Berufsberater zum Beispiel sagen muss, hast du dir schon mal über den und den Bereich überhaupt Gedanken gemacht?
Viele sind zwar privat über Smartphones und Tablets zukunftsträchtig vernetzt, aber wenn sie Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz haben, greifen sie kaum auf die dort vorhandenen Beratungsangebote im Netz zu, wie auch jener junger Mann, der eigentlich nur wegen Arbeitslosengeld 1 in die Agentur gekommen war.
Und hat dann aber nachher auch angesprochen, ja, eigentlich habe ich auch so ein bisschen Probleme zu Hause und ich suche eigentlich auch eine Wohnung. Und wir haben hier halt das Glück, dass wir halt die Partner hier vor Ort haben. Ich rufe dann den Kollegen an und frage halt, ob er gerade Zeit hat. Und er kann den Jugendlichen abholen und kann dann mit ihm schauen, welche Möglichkeiten für ihn bestehen.
Es gibt ein so großes Wirrwarr an Förderprogrammen, dass selbst viele Berufsberater und erst recht Jugendliche hier nicht durchblicken. Insbesondere, wenn man dabei Berufsbilder mit Zukunftschancen im Blick haben möchte. Obwohl gerade hier in den Bereichen IT und Technik der größte Bedarf besteht, wählen viele junge Männer und Frauen insbesondere klassische Handels- und Kaufmannsberufe. Und auch das Handwerk gilt nicht unbedingt als cool und in. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Arbeitsfeldern, wo die Digitalisierung Jobs langfristig vernichten könnte. Bundesweit gelten 10% der Arbeitsplätze als gefährdet. Wer online nachschauen möchte, in welchen Berufen Maschinen die menschliche Arbeitskraft ersetzen können, kann mit der Suchmaschine nach dem Futuromaten suchen, den die ARD ins Netz gestellt hat. Gibt man dort Drucker an, erfährt man, dass 6 von 6 Tätigkeitsbereichen in diesem Beruf von Maschinen übernommen werden können. Bei zahnmedizinischem Fachpersonal sieht dies bei den meisten Arbeitsbereichen anders aus. Insbesondere am Behandlungsstuhl würde ein Roboter als Assistenz wahrscheinlich eher skeptisch beäugt werden. Trotzdem, so Christe.
Man kann sogar auf einen aussterbenden Beruf vorbereiten. Es gibt ja viele junge Leute, die innovativ sind, die Nischen für sich entdecken mit Berufen, die gar nicht mehr so angesagt sind.
Letztendlich ist für ihn entscheidend,
die Neigungen und Wünsche von Jugendlichen müssen im Mittelpunkt stehen.
Und zwar auch dann, wenn Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassen. Doch da ist richtige Beratung gefragt, so Alena Bion, Koordinatorin der Jugendberufsagenturen in Hamburg.
Wir bieten den Jugendlichen offensiv an, die Dienstleistungen und Angebote in Anspruch zu nehmen. Wenn die Schulpflicht beendet ist, dann ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen der Jugendberufsagentur aktiv auch diese Nicht-Schulpflichtigen ansprechen.
Und schon vorher, ab der Klasse 8, werden in den Schulen Jugendliche mit der Frage nach ihrer persönlichen beruflichen Zukunft konfrontiert. Eine Rundumversorgung, die insbesondere deshalb erwähnenswert ist, weil hier die wichtigsten Institutionen, die in Hamburg für Arbeitssuche und Jugendhilfe zuständig sind, zusammenarbeiten, obwohl sie gemeinhin als eher schwerfällig gelten. Das in Baden-Württemberg entwickelte Modellprojekt Carbo wird mittlerweile bundesweit eingesetzt. Hier geht es um Hilfestellung während der Ausbildung, die sogenannte assistierte Ausbildung.
Jugendliche auf Ausbildung vorzubereiten, sie während der Ausbildung zu begleiten, bis zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss. Parallel dazu auch Betriebe zu begleiten, den Betrieben Probleme, die während der Ausbildung stehen, abzunehmen.
Doch Christe sieht auch hier einen Pferdefuß, ein Problem, das mit den Auswahlkriterien zusammenhängt, nach denen die Bundesagentur für Arbeit ihre Mittel freigibt. Zwar geht es immer um das beste Angebot.
Meistens ist aber doch eben das finanziell günstigste Angebot. Und das hat aus meiner Sicht wirklich kontraproduktive Wirkungen, weil eben die Kontinuität, die Verlässlichkeit über 3,5 Jahre nicht mehr gewährleistet ist.
Rund 1 Million junge Menschen sind nach Schätzungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes derzeit ohne Abschluss und Ausbildung. Während seitens der Wirtschaft vor allem auf die mangelnde Eignung vieler Bewerberinnen verwiesen wird, konstatieren verschiedene Studien auch eine zum Teil mangelnde Bereitschaft von Betrieben, sich auf vielleicht nicht ganz einfache Jugendliche und den damit verbundenen zusätzlichen Aufwand einzulassen.
Soweit Michael Kurt. Den im Beitrag angesprochenen Futuromat, eine Datenbank, die die ARD im Rahmen ihrer Themenwoche zur Zukunft der Arbeit eingerichtet hat, finden Sie auf der Internetseite https://job-futuromat.ard.de.
Hey there, cutes, put on your dancing boots. Come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm swings, what lovely things I'd be saying. For what is dancing but making love, set the music playing. When the band begins to leave the stand,
Leistungsdruck, Rationalisierung, Leiharbeit. Wer sich mit der heutigen Arbeitswelt beschäftigt, kommt um diese Begriffe nicht herum. Wie aber sieht die Zukunft aus? Das Soziologische Forschungsinstitut in Göttingen, SOFI, befasst sich in einer neuen Studie mit der Ungleichheit in der Arbeitswelt. Es geht um Gerechtigkeitsansprüche und Arbeitnehmerbewusstsein heute. Wieland Gabke über die neuesten Forschungsergebnisse aus der Arbeitssoziologie.
Es gibt Phänomene in der Arbeitswelt, die sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert haben. Zum Beispiel bei Industriearbeitern. Die Arbeitssoziologie hat festgestellt, dass Industriearbeiter stolz auf ihre Produktion sind, aber das Gefühl haben, fremdbestimmt zu sein. Nach dem Motto, die da oben, wir hier unten. Trotzdem gäbe es bei ihnen ein hohes Leistungsbewusstsein, sagt der Göttinger Arbeitssoziologe Martin Kuhlmann vom Soziologischen Forschungsinstitut SOFI.
Sie wollen in der Arbeit etwas leisten. Sie wollen auch ein Stück weit ihre Arbeit mitgestalten können, die Arbeitsbedingungen mitgestalten. Also sie haben den Anspruch, dass sie in der Arbeit auch Veränderungen machen können.
In den 80er Jahren habe die Industrie in Deutschland erkannt, wie wichtig es sei, Mitarbeiter in Arbeitsabläufe einzubinden, zumindest theoretisch.
Die Praxis ist allerdings häufig dann nach wie vor, die Dinge werden schnell gemacht, die Dinge werden sehr weit oben entschieden, die Dinge werden so entschieden, dass die Beschäftigten wenig Möglichkeiten haben mitzugestalten.
Dafür gäbe es mehrere Gründe, so Kuhlmann. Die Belegschaft könne man oft aus Zeitgründen nicht einbeziehen. Außerdem seien viele Industriebetriebe immer noch stark hierarchisch organisiert. In weiteren Untersuchungen hat Kuhlmann festgestellt, wie sich diese Unzufriedenheit der Beschäftigten auf die Arbeit auswirkt.
Einmal ist die Qualität schlechter, das weiß man. Also ob Beschäftigte ihre Arbeitsabläufe verstehen, sich in ihren Arbeitsabläufen engagieren, ich sag mal mit auch Verstand bei der Arbeit dabei sind, wie stark sie sich einbringen können, ist ein Qualitätsmerkmal von Arbeit.
Wenn Betriebe aber das Know-how ihrer Arbeiter berücksichtigten, seien sie wirtschaftlich erfolgreicher. Doch Unternehmen sind seit etwa 20 Jahren einem hohen Leistungs- und Kostendruck ausgesetzt, wegen der Globalisierung.
Das beginnt in den 90ern und verstärkt sich dann nochmal in den 2000er Jahren. Dass die Beschäftigten mit einem viel größeren Maß an Unsicherheit leben.
Durch befristete Verträge, geringere Lohnsteigerungen und die bis heute steigende Anzahl an Leiharbeitern. Viele Industriearbeiter finden das ungerecht.
Also es ist nach wie vor ein permanentes Ärgernis, auch für die sogenannten Stammbelegschaften, dass es diese Beschäftigtengruppen gibt, dass es Leiharbeit gibt, dass es Befristungen gibt. Da hat man sich nicht wirklich mit abgefunden, aber man sieht eben keine Möglichkeiten daran, etwas zu ändern, aus Sicht jetzt der Beschäftigten. Und für Betriebsräte und Gewerkschaften gilt im Grunde genommen dasselbe.
Der Niedriglohnsektor ist also in der Arbeitswelt fest etabliert. Berthold Vogel, Leiter des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen, hat untersucht, wie es Menschen ergeht, die sich von Job zu Job hangeln.
Formal sind die zunächst mal dauerhaft beschäftigt, aber sie sind eben dauerhaft in prekären, in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen tätig. Und das äußert sich natürlich auch in ihrer Wahrnehmung ihrer eigenen Beschäftigung.
Niedriglöhner, für die es selten eine Aussicht auf eine feste, unbefristete Beschäftigung gäbe, müssten sehr viel Energie investieren mit Leiharbeit und mehreren Jobs, um sich eine sichere Lebensgrundlage zu erarbeiten.
Wenn man so möchte, haben wir es da mit sehr kreativen Leuten zu tun, die eigentlich biografische Unsicherheit auf eine ganz neue Art und Weise zusammenbauen zu einer stabilen Karriere, die eigentlich auf der Grundlage von Instabilität stattfindet.
Sieht so also die Zukunft der Arbeit aus? Wird es immer mehr Menschen geben, ohne Aussicht auf feste Anstellung, ein Leben lang in prekären, befristeten, unsicheren Arbeitsverhältnissen? Der Soziologe Vogel glaubt das nicht.
Bei aller Dynamik der Unverbindlichkeit, wenn man so die Entwicklung in der Arbeitswelt bezeichnen möchte, sollten wir, glaube ich, auch nicht übersehen, dass wir auch künftig noch einen sehr stabilen Kern von Beschäftigung haben werden. Das gilt für die Industrie, das gilt auch für die Verwaltung oder für die Dienstleistungen insgesamt.
Eine Gefahr für die Zukunft sieht Vogel allerdings beim öffentlichen Dienst.
Es ist im Grunde genommen natürlich immer noch ein sehr sicherer Sektor, mit dem wir es da zu tun haben. Aber was vielleicht auch etwas unbeobachtet von der Öffentlichkeit in den letzten Jahren stattgefunden hat, ist schon auch etwas wie eine Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen im öffentlichen Dienst. Also die Zeitarbeit hat dort Einzug gehalten, insbesondere die befristeten Beschäftigungsverhältnisse.
Das verunsichere die Beschäftigten. Viele vermissen auch die Wertschätzung für ihre Arbeit, die sie als Dienst an der Gesellschaft verstehen, wie soziologische Interviews gezeigt hätten. Eine Verwaltungsbeamtin und ein Busfahrer erzählen zum Beispiel:
Wenn eine Verwaltung etwas Gutes macht, dann macht sie das ganz normal, das fällt nicht auf. Aber wenn halt etwas schief läuft und da was doch 4 Millionen gekostet hat anstatt einer, das ist dann natürlich der Riesenskandal.
Früher war ein Busfahrer noch jemand, eine Autoritätsperson. In Deutschland ist das der letzte Arsch, der da vorne sitzt.
Aller Frustration zum Trotz, im öffentlichen Dienst arbeiten die Beschäftigten mit großem Engagement, hat Vogel festgestellt. Wenn aber die Beschäftigungsbedingungen schlecht bleiben, könne man in Zukunft die Qualität der Arbeit nicht halten. Das gelte sowohl für den öffentlichen Dienst als auch in der Industrie.
Das war ein Bericht von Wieland Gabke.
Must you dance every dance with the same fortunate man? You have danced with him since the music began. Won't you change partners and dance with me? Must you dance quite so close with your lips touching his face?
Heinz Nixdorf gehörte zu den Computerpionieren in Deutschland und seine Informationstechnik lieferte auch die Grundlagen für künstliche Intelligenz und Robotersysteme. In der Stiftung Heinz-Rixdorf-Museumsforum werden die Besucher heute mit 3 Robotern durch die Ausstellung geleitet. Dabei müssen sie, was die Komplexität betrifft, noch überschaubare Aufgaben leisten. Beim Bremer Robotics Innovation Center werden seit 10 Jahren die Robotersysteme der Zukunft entwickelt. Sie sollen an Land, im Wasser, in der Luft und im Weltall komplexere Aufgaben lösen. Es gehört zum Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Die Arbeitsgruppe Robotik leitet Professor Frank Kirchner. Zurzeit befinden sich 2 Roboter mit den Namen Sherpa TT und Coyote 3 in einer abgelegenen, felsigen Wüstenlandschaft im US-Bundesstaat Utah. Dort gibt es optimale Bedingungen für eine Mars-Simulation. Ich habe Professor Kirchner zunächst gefragt, was die beiden Roboter leisten und wann sie auf dem Mars landen.
Ja, diese beiden Roboter arbeiten, das ist das Besondere daran, als Team zusammen. Das ist also nicht ein einzelner Roboter, der seine Aufgabe erfüllt und der andere, der seine Aufgabe erfüllt, sondern sie ergänzen sich. Und das können sie deswegen auch gut, weil der eine Roboter ist eher kleiner und ist agiler und flexibler und kann auch in Gegenden vorstoßen, wo der große, der andere Roboter, der sehr viel größer ist, nicht hineinkommt und wo es auch zu gefährlich wäre für diesen großen Roboter. Und da schickt er sozusagen seinen kleinen Partner vor und der kann dann da zum Beispiel Proben nehmen oder Daten aufnehmen und kehrt dann zurück zu seinem großen Partner. Und der Vorteil dieser Synergie, dieser Zusammenarbeit der beiden ist, dass dann der Kleine sich auch wieder mit Energie aufladen kann, dass sie Daten austauschen können bei dem großen System, das ja viel größer ist und deswegen auch größere Batterien mitnehmen kann oder größere Solarzellen haben kann, mit denen er viel mehr Energie sammeln kann als so ein kleiner Roboter. Das ist ein ganz neues Konzept, das wir jetzt hier in Utah, wie Sie gesagt haben, ausprobieren, um zukünftige Explorationen zu anderen Planeten, zum Beispiel eben genau dem Mars, vorbereiten und analysieren zu können, wie man da diese robotischen Systeme möglichst effizient und möglichst effektiv einsetzen kann, um solche wissenschaftlichen Missionen zu gestalten.
Ihre Roboter ahnen ja evolutionär bewährte Bewegungsmuster nach, werden aber dabei noch über Satellit von Forschern am Boden gesteuert. Die tragen am Oberkörper sogenannte Exoskelette. Können sich denn die Roboter zwischenzeitlich auch schon halbautonom bewegen oder braucht es für jede Bewegung, für jede Arbeit eine entsprechende Steuerung von einem Menschen am Boden?
Nein, das braucht es nicht, denn das Konzept, was wir verfolgen, ist genau das der Teilautonomie der robotischen Systeme, dass viele Dinge die Roboter völlig selbstständig und alleine machen können. Das sind zum Beispiel Aufgaben von Navigation, also gehe von Punkt A zu Punkt B und sag mir Bescheid, wenn du da bist. Aber zwischen der oder auf der Strecke von Punkt A nach Punkt B greift der Mensch nicht ein. Das wäre auch viel zu kompliziert, viel zu aufwendig und bei entsprechenden Kommunikationslaufzeiten bis zum Mars, wo wir so im Schnitt 20 Minuten rechnen muss für eine Strecke, wäre das auch gar nicht durchführbar. Dann gibt es aber Situationen, nehmen wir an, der Roboter ist dann an diesem Punkt B angekommen und hier soll jetzt zum Beispiel eine Manipulationsaufgabe durchgeführt werden oder soll ein bestimmter Stein oder eine Probe aufgenommen werden. Dann kann das durch die von Ihnen angesprochenen Exoskelette auf dem Boden sozusagen exemplarisch ausgeführt werden. Und dieser Roboter führt dann diese vorgemachte Bewegung durch den Menschen auf dem Mars in dem Fall durch und nimmt dann die Probe auf. Das heißt, an der Stelle gibt der Mensch eine bestimmte Bewegung vor, ja, bei dieser spezifischen Aufgabe, aber den größten Teil der Zeit ist der Roboter autonom. Das heißt, er entscheidet zum Beispiel selber, welche genaue Strecke er nimmt, um jetzt von A nach B zu kommen.
Eine große Rolle spielt ja bei die Sensorik. Kommen wir zurück vom Mars oder anderen Planeten in die Realwelt. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie hier? Wir denken ja an das Beispiel des selbstfahrenden Autos, was auch irrtümlicherweise verunglücken kann. Oder auch in der Landwirtschaft gibt es große Möglichkeiten, Stichwort Düngemitteleinsatz.
Ja, gerade was die Sensorik angeht, denke ich, dass wir da eigentlich nicht großartig neue Sensorik brauchen. Ich denke, die Sensoren, die wir haben, die sind schon sehr gut. Also sind es jetzt Kamerasysteme oder Laserabstandsmessungsgeräte, Radargeräte, Ultraschall und was es alles gibt. Diese Informationen, die uns diese Sensoren bieten, die sind schon sehr, sehr gut und sehr, sehr präzise auch mittlerweile. Was wir lernen müssen, und das üben wir unter anderem auch da bei diesem Test in Utah, ist, diese Informationen besser miteinander zu verknüpfen. Wenn der Roboter eine Strecke fahren will und er sieht auf dem Weg zu seinem Ziel, da ist ein Hindernis und das sieht aus wie ein massiver Stein. Also muss ich einen Weg drumherum planen. Tatsächlich ist das aber gar kein massiver Stein, sondern es ist irgendein Strauch oder irgendein Buschwerk oder irgendwas, was eigentlich überfahrbar wäre. Und er könnte sich theoretisch diesen Umweg sparen. Ja? Dann liegt es eben daran nicht, dass wir jetzt einen Sensor haben müssten, der Steine von Sträuchern unterscheiden kann, sondern wir müssen die Sensorinformationen, die wir haben, lernen, besser auszunutzen, beziehungsweise eben diese unterschiedlichen Sensoren, also Kamera, Laserscanner, Ultraschallgeräte etc., diese Informationen miteinander so zu verknüpfen, dass wir dann diesen Schluss ziehen können, aha, da ist zwar ein Hindernis, aber dieses Hindernis, das muss ich nicht umfahren, da kann ich einfach drüber fahren. So wie wir Menschen das eben auch machen. Also wir nennen das Sensordatenfusion. Und an der Stelle, da müssen wir noch auch wissenschaftlich-technisch ein bisschen mehr arbeiten.
Wenn wir auf die Zukunft der Arbeit hier bei uns schauen, konkret in Deutschland, in der Industrie, in der Automobilindustrie wird schon viel automatisiert. Da greifen Roboter ein beim Schweißen, beim Lackieren. Aber auch in Zukunft soll der Pflegebereich, sollen die Altenheime betroffen sein. Oder es gilt zum Beispiel Verschüttete nach einem Erdbeben schneller bergen zu können. Wann meinen Sie, werden die Erfahrungen, die Sie jetzt bei den Simulationen für den Mars sammeln, auch hier in der Alltagspraxis, in der Arbeitswelt eingesetzt werden können? In wie vielen Jahren?
Also es passiert tatsächlich sogar schon. Also wir machen ja jetzt auch schon Projekte mit zum Beispiel Automobilfirmen. Das sind letztendlich Technologien, die wir in der Weltraumfahrt vor 3, 4, 5 Jahren schon entwickelt haben. Kollisionsvermeidung sicherzustellen, dass der Roboter sich nicht selbst sozusagen zerlegt. Ja, das mussten wir damals schon im raumfahrtbezogenen Kontext evaluieren. Diese Algorithmen, die setzen wir jetzt eben schon ein in den anstehenden Fragen zur Arbeit 4.0, Industrie 4.0 oder wie Sie das nennen mögen. Und das wird natürlich analog auch so weitergehen. Durch diese sehr harten und spezifischen Anforderungen, die in diesem Bereich an die Systeme und an die Software gestellt wird, eben eine Vielzahl von Innovationen auch entsteht, die unmittelbare in terrestrischen Anwendungen haben. Und das ist sehr, sehr vielfältig. Das ist eben nicht nur in der Industrie. Das ist, wie Sie sagten, eben von der Pflege bis hin zur Untersuchung von kontaminierten Umgebungen, Chemieunfälle etc. bis hin eben auch zum Alltagsleben.
Das war Professor Frank Kirchner, Leiter der Arbeitsgruppe Robotik beim Bremer Robotics Innovation Center, das zum Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz gehört. Und soweit unser Schwerpunkt zur Zukunft der Arbeit. Die Musik in der Sendung kommt heute von Till Brönner. Die CD mit dem Titel The Good Life erschien bei OK.
It's very clear, our love is here to stay. Not for a year, but forever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies. And in time may go.
Dass Tiere ein sehr feines Gespür für Naturereignisse haben, ist lange bekannt. Zum Beispiel reagieren sie ziemlich sensibel auf Wetter- oder Luftveränderungen. Erklärungen dafür fehlen Wissenschaftlern aber in vielen Fällen. Warum merken Tiere schon früher als seismologische Geräte, dass ein Erdbeben bevorsteht, und verlassen die Gebiete oft so frühzeitig, dass sie mit dem Leben davonkommen? Auch viele andere Fähigkeiten, Eigenschaften und Verhaltensweisen von Tieren sind bislang nicht ausreichend erforscht. Nun wollen Wissenschaftler aus dem Weltraum heraus unsere Tierwelt besser beobachten und verstehen. Allerdings ohne selbst ins All zu fliegen. Wie das funktioniert, hat sich Juliane Neubauer erklären lassen.
Wenn im Oktober die Kranichschwärme von Mecklenburg aus in den Süden fliegen, tragen einige von ihnen Ringe an den Beinen. Seit gut 100 Jahren nutzen Wissenschaftler die Methode der Vogelberingung, um die Population diverser Vogelarten, ihre Reiserouten und ihre körperliche Verfassung dokumentieren zu können. Ab nächsten Sommer können nicht nur die Ornithologen eine neue Methode wählen, die die Tierbeobachtung revolutionieren wird, sagt Professor Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell.
Also bisher gibt es Erdbeobachtung durch Tiere fast nicht. Wir sind aber jetzt durch die neue Elektronik in der Lage, sowas wirklich weltweit zu machen. Und es ist eine Revolution, weil jetzt alle Leute darauf einsteigen. Also die Wissenschaftler wollen es unbedingt, die Politiker wollen die Information haben, die Naturschützer wollen diese Information haben. Also wie können wir auch Tiere schützen? Das ist wirklich eine, würde sagen, eine Revolution in unserem Verständnis des Lebens auf der Erde.
Die neue Elektronik, die Wikelski meint, ist in einer Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und russischen Wissenschaftlern entstanden und wird verheißungsvoll Icarus genannt. Kurz für International Cooperation for Animal Research Using Space. Professor Walter Naumann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt erklärt das System.
Die Tiere bekommen kleine Sender angepasst für ihre Bedürfnisse. Und über diese Sender können wir Positionsdaten und Bewegungsdaten an die internationale Raumstation senden, an der sich eine große Antennenanlage befindet und eine Elektronikeinheit, die diese Daten dann empfangen und verstehen kann.
Die Sender oder Chips, die an den Tieren befestigt werden, sind nur noch so groß wie ein Daumennagel und wiegen gerade mal 5 Gramm. Die Tiere sollen mit den kleinen Sendern so wenig wie möglich beeinträchtigt werden, erklärt Vogelforscher Wikelski.
Wir sind uns aber darüber im Klaren, dass wir die Tiere immer irgendwie beeinflussen. Das ist ein ethisches Problem. Wir denken aber, dass wir durch diese hochauflösenden und ganz genauen Beobachtungen weniger Tiere insgesamt fangen müssen, um diese Informationen zu bekommen, auch eben zum Schutz der Tiere. Weil bisher müssen wir Hunderte, Tausende fangen, beringen, mit irgendwelchen Ohrmarken versehen, um zu sehen, wo gehen die denn hin. In der Zukunft reichen da vielleicht 10 Stück davon oder 5. Das heißt, wir können vielleicht einen Faktor 100 oder 1000 reduzieren, die Anzahl der Individuen, die wir überhaupt belästigen.
Mit etwas Verzögerung soll die fertiggestellte Antenne voraussichtlich im Sommer 2017 an der ISS angebracht werden und schließlich ab Ende des Jahres Daten sammeln und zur Erde senden können. Unzählige Forschergruppen haben sich bereits mit ihren Forschungsanliegen gemeldet, ob Vogel, Reptilien oder Säugetiere. Mit der neuen Technik können die Wege und das Leben aller Tierarten erforscht werden, sagt Walter Naumann vom DLR.
Die Leute müssen sich die Tiersender besorgen, die müssen gebaut werden. Muss man also letztendlich die Sender kaufen und dann kann man sie betreiben. Das heißt, wir bieten den Service, dass wir über die Raumstation die Daten auslesen und die Daten dann den Wissenschaftlern bereitstellen. Wir schaffen ein Netz an Wissen, wie eine Open-Source-Datenbank des Wissens über die Bewegung der Tiere auf der Erde.
Über die verkauften Sender wird sich das Projekt, dessen Kosten im zweistelligen Millionenbereich liegen, so Naumann, zumindest teilweise refinanzieren. Die Beobachtungsdaten, die über das System gesammelt werden, könnten, so hofft der Zoologe Wikelski, sehr wertvoll sein.
Wir können über das Flugverhalten von Flughunden in Afrika herausfinden, wer wann mit Ebola oder mit Ebola-Viren in Berührung war. Das heißt, wir können endlich dann auch die Flughunde einsetzen, uns praktisch zu helfen, zu suchen nach den Wirten für Ebola. Und das ist für die Bekämpfung von Ebola wahrscheinlich der wichtigste Faktor. Man kann zum Beispiel aber auch Wildlife Crime, also die Mafia, die sich jetzt damit beschäftigt, Elefanten zu schießen oder Nashörner zu schießen, stoppen. Man kann die Fischschwärme verfolgen, beobachten weltweit, um zu verstehen, wie kann man überhaupt Fische schützen, damit es weiterhin auch Nahrung gibt.
Das Zusammenspiel der einzelnen Teile der Erde durchdringen, das war schon das Ziel des deutschen Naturforschers Alexander von Humboldt Anfang des 19. Jahrhunderts. Wie weit sich die Tierbeobachtung in den nächsten 200 Jahren entwickeln würde, hätte Humboldt sich nicht im Traum ausmalen können. Gefreut hätte er sich über die Möglichkeiten, die Forscher heute haben, sehr wahrscheinlich schon.
Tierbeobachtung aus dem Weltall. Darüber informierte Juliane Neubauer. Stanford ist nicht nur eine der berühmten Elite-Unis der USA. Sie gilt auch als Mutter des Silicon Valley, seit ein Professor hier in den 1930er Jahren die Idee hatte, seine Kollegen zum Gründen von Technikfirmen in der Umgebung zu ermutigen. Später standen hier die ersten Google-Server. Die Suchmaschine begann als Forschungsprojekt an der Uni. Doch Stanford will mehr sein und startet deshalb in diesem Herbst ein Humanities Core, eine Art Studium Generale der Geisteswissenschaften, das sich bewusst an Informatiker und Ingenieure richtet. Denn Philosophie, Literatur und Sprachwissenschaftsprofessoren sind überzeugt, dass die Gründer der Facebooks und Googles der Zukunft von einer soliden geisteswissenschaftlichen Grundausbildung sehr profitieren können. Wolfgang Stufflesser war auf dem Campus in Stanford.
How important the humanities is and how many students we have are two independent questions.
Wie wichtig die Geisteswissenschaften für Stanford sind und wie viele Studierende wir haben, das sind zwei verschiedene Fragen. Wir sind eine Hochschule der freien Künste und diese Idee halten wir hoch. Sie lernen hier in erster Linie nicht einen bestimmten Beruf, sondern sie lernen fürs Leben. Aber gerade wegen unserer Lage im Silicon Valley denken wir natürlich viel darüber nach, wie wir mehr Studierende für die Geisteswissenschaften anziehen und so am Image der Uni arbeiten können.
To work on the image of the university.
Denn natürlich sind die Personalressourcen auch in Stanford endlich.
When you have 60% of the incoming freshmen saying they
Wenn sich 60% der Studienanfänger für Informatik einschreiben, dann ist es schwer, für eine neue Professur in klassischer Philologie zu argumentieren, während die Informatikkollegen gleichzeitig von Erstsemestern überrannt werden.
Computer Science, who are now suddenly, you know, besieged. By undergraduate enrollments.
Für die Studierenden ist Stanford als private Universität nicht billig, fast $45,000 im Jahr. Mit Unterkunft und Lernmitteln kommen sogar mehr als $60,000 zusammen. Wobei die Uni sich zugute hält, dass niemand abgewiesen wird, nur weil die Eltern es sich nicht leisten können. Trotzdem, sagt Deborah Satz, sei es nicht einfach für die Studierenden, ihren Eltern zu erklären, so viel Geld für ein geisteswissenschaftliches Studium auszugeben, während der Informatik-Kommilitone nebenan sich schon auf den hervorragend bezahlten Job bei Google freut.
We're also taking more first-generation students than ever before.
Wir haben hier so viele Studierende wie nie zuvor in der ersten Generation, also junge Leute, die die ersten in ihrer Familie sind, die an eine Uni gehen. Sie stehen unter einem extremen Druck ihrer Familien, nach dem Studium Studium hier schnell ein gutes und sicheres Gehalt zu verdienen.
A good living right away in a secure way.
Doch wer sich wirklich für Facebook, Google und Co. als künftigen Arbeitgeber interessiert, der sollte vielleicht gerade die Geisteswissenschaften ins Auge fassen. Christopher Karg wurde in Stanford promoviert, in spanischer und portugiesischer Literaturwissenschaft. Danach fand er recht schnell einen Job.
So I worked for a while at Twitter and there it turned out to be really useful. I was hired as a writer.
Ich habe eine Weile bei Twitter gearbeitet. Sie haben mich als Texter eingestellt, weil ich gut formulieren konnte. Ich war aber natürlich auch an Diskussionen über Themen wie Datenschutz beteiligt. Und da habe ich zum Beispiel gefragt, was sagt diese oder jene Einstellung über unsere Firmenkultur aus? Die Kollegen betrachten die Dinge in einem neuen Licht, wenn du ihnen solche Fragen mit einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund stellst. Inzwischen arbeitet Karg wieder an der Uni. Die Geisteswissenschaften in Stanford haben einige Silicon Valley-Größen hervorgebracht. So hat Yahoo-Chefin Marissa Mayer Symbolsysteme studiert und PayPal-Gründer Peter Thiel hat einen BA in Philosophie. Außerdem wird den Ingenieursstudenten sehr ans Herz gelegt, auch über den Tellerrand zu schauen. Es sei sehr selten, dass ein Ingenieur seinen Abschluss macht, ohne jemals ein geisteswissenschaftliches Seminar besucht zu haben, sagt Dan Adelstein, Professor für französische Literatur.
It would be incredibly rare, in fact, for an engineering student never to take a humanities class, though it is theoretically feasible.
In diesem Jahr führt die Uni Stanford etwas ein, das es hier jahrzehntelang nicht gab, den sogenannten Humanities Core, eine Art geisteswissenschaftliche Grundausbildung, in Ansätzen vielleicht vergleichbar mit dem Studium Generale früher in Deutschland. Das Programm startet in diesem Herbst, ist freiwillig und soll auch Ingenieursstudenten mit geisteswissenschaftlichen Themen in Berührung bringen.
The idea behind the Humanities Core is to offer students a way
Die Idee dahinter ist, dass wir den Studierenden aus dem Ingenieursbereich einen Weg in die Geisteswissenschaften öffnen. Viele von ihnen fühlen sich in der Fülle der geisteswissenschaftlichen Disziplinen sonst schnell verloren. Wir bieten einen großen Eingang mit blinkenden Neonlichtern, über dem nicht steht, lasst alle Hoffnung fahren, sondern erkennt den Sinn und Zweck der
Geisteswissenschaften. Ye who want to study the humanities.
Doch natürlich wollen die Geisteswissenschaften auch in Stanford nicht nur Appetithäppchen für die Googler von morgen sein. Dafür ist ihre Tradition und ihr Ansehen zu groß. Die Altphilologie hier ist zum Beispiel eine der größten und besten der USA, wenn nicht weltweit. Trotzdem bleibt Philosophieprofessorin Deborah Satz bei ihren Zielen realistisch. Es gehe nicht so sehr darum, wie viele Studierende eine Geisteswissenschaft als Hauptfach wählen, sagt sie, sondern eher, wie viele sich tiefgehend mit geisteswissenschaftlichen Fragen auseinandersetzen.
You know, that's our challenge, is not so much how many students major in the humanities, but how many students engage deeply in the humanities.
Soweit Wolfgang Stufflesser aus Stanford, Kalifornien.
I think you're wonderful. I may be wrong, but I think you're swell. I like your style, say. I think you're marvelous. I'm always wrong, so how can I tell? All of my shirts are unsightly. All of my ties are a crime. If dear in you I pick rightly, it's the very first time.
Notizen aus der Wissenschaft.
Die Fläche des sommerlichen Meereises in der Arktis hat sich in den letzten 40 Jahren etwa halbiert. Dies gilt als deutliches Zeichen der globalen Erderwärmung. Forscher am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg haben gemeinsam mit US-Kollegen erstmals einen direkten linearen Zusammenhang zwischen der Meereseisfläche und dem Ausstoß von Kohlendioxid berechnet. Für jede Tonne CO2, die wir freisetzen, schwindet das arktische Sommereis um 3 Quadratmeter. Konkret lässt ein Passagier auf einem Hin- und Rückflug von Frankfurt nach San Francisco das Meereis um etwa 5 Quadratmeter schmelzen. Nach diesen neuen Erkenntnissen scheint das international beschlossene 2 Grad Celsius Erwärmungsziel nicht auszureichen, um das Packeis der Arktis im Sommer vor dem Verschwinden zu retten. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Science. Wer zu viel Stress erlebt, stirbt früher. Das gilt für den Menschen genauso wie für in sozialen Gemeinschaften lebende Tiere. Ein Team vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig hat herausgefunden, dass Freunde und Verwandte die negativen Folgen von Stress durch Unterstützung eindämmen können. Durch die Messung des Stresshormonspiegels im Urin der Tiere kamen die Forscher der Wirkung auf die Spur. Auch bei der Fellpflege durch Freunde entspannen die Tiere besser. Nur beim gemeinsamen Ausruhen ist der Effekt gering. Und er ist unabhängig vom Geschlecht. Die Erkenntnisse könnten auch für den Menschen medizinisch relevant sein. Sie wurden in der neuen Ausgabe von Nature Communications veröffentlicht. Dass Pflanzen über ihr Wurzelwerk Umwelteinflüsse hochsensibel wahrnehmen, ist schon länger bekannt. Forscher des Massachusetts Institute of Technology, MIT, im US-amerikanischen Cambridge haben Spinat mit Nanopartikeln versehen, um Sprengstoff im Grundwasser aufzuspüren. Als es zur Aufnahme explosiver Nitroaromate kam, reagierte der Kohlenstoff und die Blätter gaben kurz darauf fluoreszierende Signale ab. Diese wiederum nimmt eine Infrarotkamera auf und leitet sie als E-Mail weiter. Nanobiologische Werkzeuge könnten auch bei Bakterieninfektionen, Umweltstress oder Dürren eingesetzt werden. Der Bericht erschien in der jüngsten Ausgabe von Nature Materials. Wissenschaftler der Universitäten Rostock, Freiburg und Tel Aviv haben eine bisher unbekannte Substanz bei Blaualgen entdeckt, mit der sie sich gegen den hohen Salzgehalt in den Weltmeeren schützen. Es handelt sich um Cyanobakterien, die Schutzsubstanzen gegen das Salz bilden. Jetzt wurde beim Bakterium Trichodesmium erstmals die Substanz Homoserin-Betain gefunden. Es bindet in tropischen und subtropischen Ozeanen den Luftstickstoff und baut ihn in nutzbare Stickstoffverbindungen um. Diese können Mikroorganismen akkumulieren, um den hohen Salzgehalt ihrer Umgebung zu ertragen. Die Verbreitung von Trichodesmium wird heute per Satellit aus dem Weltraum erforscht. Die Studie erschien in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Science USA.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Stellen Sie sich vor, Herbst, Nebel, schlechte Sicht. Ein Unfall passiert auf der Autobahn. Es gibt Verletzte. Normalerweise würde sofort der Rettungshubschrauber starten und wäre in wenigen Minuten da. Die Piloten aber brauchen eine Mindestsichtweite, damit sie sicher fliegen können. Hubschrauber fliegen in der Regel auf Sicht. Wegen des starken Nebels kann nur der Notarzt auf der Straße kommen. Dabei vergehen wertvolle Minuten. Abhilfe könnte eine Technik bringen, die derzeit an der TU München entwickelt wird. Dort fliegen Piloten mit virtueller Unterstützung. Stefan Geier hat es ausprobiert.
Mit diesem Ding soll ich fliegen?
Ja, genau.
Ein abgedunkeltes Labor. Hier steht ein halber Hubschrauber am Lehrstuhl für Hubschraubertechnologie. Franz Viertler, Ingenieur hier am Institut, trifft noch letzte Vorbereitungen. Vor diesem Hubschrauber ist eine 180-Grad-Leinwand, die zieht sich ganz außen rum und auch hoch bis an die Decke. Wissenschaftler testen hier ein System, das Hubschrauberpiloten bei schlechter Sicht unterstützen soll. Dann schaue ich jetzt zwei Sachen. Einmal, ob ich überhaupt fliegen kann und dann, ob ich bei schlechtem Wetter auch noch fliegen kann.
Das kann schon klappen.
Was ich beim Kopf beim Einsteigen.
Okay. Innen drin ist es ganz gemütlich eigentlich. Herr Viertler macht die Türen zu. Hier sind viele Hebel und viele Knöpfe. Ein Bildschirm, auf dem wir die Landkarte sehen. Ein Horizont. Hier sieht man, wie viel Benzin wir noch haben.
Wir haben einerseits für die rechte Hand den Cyclic Stick. Mit dem kannst du letztendlich die Lage des Hubschraubers einstellen, ob wir jetzt quasi die Nase nach unten nehmen oder die Nase nach oben geht, ob wir nach links oder rechts rollen.
Also wie das Lenkrad.
Letztendlich wie das Lenkrad oder beim Flugzeug auch der Steuerknüppel. Dann haben wir aber hier beim Hubschrauber noch die Pedale für die Füße. Mit den Pedalen steuern wir den Schub vom Heckrotor.
Schwupps, und schon ist aus einer weißen Leinwand eine Landschaft geworden. Das ist der Tegernsee. Wir starten in Bayern.
Wir sind jetzt mittlerweile schon bei 800 Metern.
Jetzt übernehme ich mal und versuche mal erstmal eine sanfte Linkskurve zu fliegen. Man kriegt einen erstaunlich realistischen Eindruck davon, dass man wirklich fliegt, obwohl sich dieser Hubschrauber, dieses Cockpit ja gar nicht bewegt. Wird es da auch mal dem einen oder anderen schlecht?
Hin und wieder kommt es vor, dass Besuchern oder selbst sogar Piloten auch im Simulator mal schlecht wird, ja.
Aber dafür ist vorgesorgt, hier auf der Seite eine Spucktüte. Haben Sie auch eine oder brauchen Sie keine mehr?
Ich brauche keine mehr, zum Glück.
um die neue Technik zu testen, müssen wir jetzt erstmal landen und dann machen wir das Wetter schlecht.
Das Ziel unserer Forschung ist letztendlich, den Piloten bei schlechten Sichtbedingungen zu unterstützen, wo es dann eigentlich derzeit richtig gefährlich wird, noch zu fliegen.
Sieht man mal, wie schön es ist rund um den Tegernsee.
Bei diesem Wetter ist es jetzt noch richtig schön, ja.
So, jetzt in den Kofferraum des Hubschraubers. Der hier ist nämlich offen, ist ja ein Simulator. Herr Viertler sitzt hier sozusagen an der Wetterstation.
Genau, von hier hinten können wir sämtliche Bedingungen in der Simulation einstellen, aber vor allem für unsere Forschung wichtig, können das Wetter einstellen, ob wir jetzt Wolken haben oder extrem schlechte Sichtbedingungen durch Nebel zum Beispiel.
Das heißt, das System, das dem Piloten bei schlechter Sicht hilft, könnte mir als Laien auch helfen, um ein Hindernis rumzufliegen?
Ja, es setzt natürlich ein gewisses Training voraus, sodass man damit dann auch sicher umgehen kann.
Dann stellen Sie mal richtig schlechtes Wetter ein.
Zum Beispiel 200 Meter, das heißt, es ist nur noch sehr wenig Restsicht vorhanden für den Piloten.
Und wir gehen wieder ins Cockpit und fliegen bei schlechter Sicht. Zurück im Cockpit. Wir müssen jetzt zu einem Unfallort fliegen. Normalerweise würde der Hubschrauber nicht starten bei diesen Sichtbedingungen.
Das ist schon extrem schlecht.
Das heißt, ein normaler Pilot würde sagen, nee, das ist mir zu gefährlich, jetzt da am Tegernsee jemanden zu retten.
Genau, normalerweise würde man jetzt bei den Sichtbedingungen vermutlich nicht mal den Einsatz starten.
Jetzt kommt diese neue Technik zum Tragen. Herr Viertler setzt mir dieses Gerät auf den Kopf, klappt zwei Brillengläser, große Glasscheiben vor meine Augen. Ah, und jetzt sehe ich nicht nur den Nebel draußen, also da vorne sehe ich zum Beispiel den Berg, den sehe ich so nicht.
Du bekommst jetzt hier halt zusätzliche Informationen eingeblendet, kannst aber letztendlich den Blick immer nach außen richten, um so letztendlich die Realität auch noch im Blick zu haben.
Woher kommt dieser Berg?
Genau, dieser Berg, der kommt jetzt in dem Fall aus einer Datenbank. Allerdings blenden wir auch Hindernisse ein, die über eine Sensorik erfasst werden, weil es wird immer Hindernisse geben.
Ein Baukran zum Beispiel.
Ein Baukran, mobiles Objekt, das nicht in der Datenbank erfasst werden kann.
Ein Baukran.
Das war haarscharf, ja. Ich tue mich jetzt auch schwer mit Fliegen, weil ich habe leider die Unterstützung gerade nicht auf.
Stimmt, Sie fliegen ja auf Sicht.
Ich fliege jetzt quasi auf Sicht und tue mich hier schon dementsprechend schwer.
So, jetzt wird's ernst. Jetzt muss ich selber mal ran. Ich muss es selber ausprobieren. Ich habe das Fliegen ja geübt. Sie übergeben mir den Steuerknüppel.
Genau, aber Achtung.
In meiner virtuellen Brille sehe ich, wie viele Häuser hier eigentlich stehen. Wenn ich durch die Fensterscheibe durchschaue, sehe ich gar nichts.
Das ist auch das Problem, das dem Piloten gegenüberstehen.
Da vorne ist wieder dieser Baukran und versuche ganz vorsichtig an dem vorbeizufliegen. Jetzt sehe ich ihn in der realen Welt. Oh, das wäre knapp. Das war ein bisschen sehr schwungvoll, aber ich glaube, ich komme zumindest außen rum, oder?
Ich denke, ich sehe es noch nicht. Ja. Erfolgreich umflogen.
Aber sehr knapp, das waren ja 10 Meter. Sie haben ja auch eine große Studie gemacht mit echten Hubschrauberpiloten. Was war denn für die der größte Nutzen dieses Systems?
Der Nutzen ist letztendlich, dass die Hindernisse frühzeitig erkannt werden können. Das heißt, die Piloten haben mehr Zeit zu reagieren auf die Hindernisse, sodass die Arbeitsbelastung dementsprechend niedriger ist. Sie fühlen sich sicherer, weil sie früher reagieren können. Und damit haben sie natürlich auch Kapazitäten frei, um andere Tätigkeiten durchführen zu können.
Und wo landen wir jetzt? Da. Wir landen am freien Feld.
Schon sind wir am Boden.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Stefan Geier berichtete. Wer Logo einmal live erleben möchte, kann das am 8. November im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Dort werden wir in Zusammenarbeit mit der Braunschweiger Zeitung wieder einen Diskussionsabend veranstalten. Diesmal geht es um Wassermassen und Tornados in Deutschland. Extremwetterphänomene, die zunehmen. Was können wir tun, um uns davor zu schützen? Wir werden mit Experten darüber streiten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Till Brönner. Die CD mit dem Titel The Good Life erschien bei OK. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.